Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Wer über Tiere in der Stadt nachdenkt, der landet ziemlich schnell bei dem generellen Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Und das zu reflektieren, das haben sich die Human-Animal Studies auf die Fahnen geschrieben. Ein relativ junges Forschungsgebiet aus den USA ist das, das seit einigen Jahren auch hier in Deutschland Fuß fasst. Als Professorin für Amerikanistik kam Susanne Opfermann vor gut 10 Jahren mit diesem Fach in Kontakt. Da hatte sie sich selbst gerade einen Hund angeschafft, Amber, und sie wollte versuchen, mit diesem Tier zu leben, ohne es zu dominieren. Inzwischen lebt Amber nicht mehr. Die Erfahrungen mit ihr, die teilt Susanne Opfermann aber immer noch mit anderen Hunden aus der Nachbarschaft. Tina Hammesfahr hat sie bei einem Spaziergang in Frankfurt begleitet und sich mit ihr über die Möglichkeiten eines gleichberechtigten Miteinanders unterschiedlicher Spezies unterhalten.
Der Himmel ist verhangen an diesem Morgen, die Luft feucht. Als ich zu Susanne Opfermann ins Auto steige, warnt sie mich vor dem seltsamen Geruch im Wagen. Der kommt von den getrockneten Lungenstückchen in ihrer Tasche. Sie sind für Bertie, einen kleinen Mischling, der in der Nachbarschaft wohnt.
Ich kann doch Bertie nicht mit leeren Händen gegenübertreten. Ich würde keinem Hund mit leeren Händen gegenübertreten. Das ist sozusagen der soziale Kitt.
Die Beziehungen zwischen Menschen und Tieren sind auch das zentrale Forschungsgebiet der Animal Studies, zu Deutsch Tierstudien. Die Idee, die Beziehungen zwischen Menschen und Tieren neu zu denken.
Also die Animal Studies machen überdeutlich, dass die Welt eben nicht nur aus Menschen besteht, sondern dass wir in einer more than human world leben. Und die, sagen wir mal, verbreitete normale Haltung ist das, was man Anthropozentrismus nennt, also alles aus Menschenperspektive sehen und bedenken und den Rest der Welt nicht wahrnehmen.
Für eine Hundefreundin wie Susanne Opfermann, die Zuschreibung Hundebesitzerin lehnt sie ab, ist die Auseinandersetzung mit Animal Studies bis heute ein Augenöffner.
Wir treffen jetzt einen kleinen, einen sehr kleinen, niedrigen Hund, mit Dackelbeinen, einem weichen braunen Fell, intelligenten Augen und lebhaftem Temperament, würde ich sagen. Hier, wo die große Hausnummer steht, da wohnt Bertie. Hören Sie ihn schon?
Bertie will raus.
Bertie, jetzt geht's spazieren. Was sagst du dazu?
Er interessiert sich für die Duftmarkierungen seiner Artgenossen, denn es dauert eine Weile, bis wir weitergehen können. Statt an der Leine zu ziehen, lässt Susanne Opfermann ihn gewähren.
Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, dann gehe ich mit dem Hund. Ja, dann kann er, soll er sagen, was er sich anschauen will. Und er soll ja auch was davon haben. Ne?
Begegnungen mit anderen Tieren, weil auch der Mensch ein Säugetier ist. So hat die emeritierte Professorin das Buch betitelt, indem sie ganz unterschiedliche Texte über außergewöhnliche Mensch-Tier-Begegnungen zusammengetragen hat. Aus Sicht von Forscherinnen, SchriftstellerInnen und Sachbuchautoren lernen wir Hühner, Raben, Katzen, Hunde, Nashörner, Delfine und Nabelschweine von einer ganz neuen Seite kennen. Wie die Anthropologin Barbara Smuts, die 2 Jahre lang mit einer Horde wilder Paviane in Kenia gelebt hat und lernte, mit ihnen zu kommunizieren. Oder die Beobachtungen des Naturschriftstellers Craig Childs, der eine Gruppe Raben in der Wüste von Utah bei einer Art Zeremonie beobachtet hat und darüber nachdenkt, ob Raben eine eigene Kultur und vielleicht sogar moralisches Empfinden haben.
Mama, sitz. Sehr gut.
Wenn ich jetzt aber versuchen will, die Welt aus Bertis Sicht zu denken, stoße ich sehr schnell an meine Grenzen, weil ich bestimmte Formen der Wahrnehmung einfach nicht beherrsche. Ja, ich kann nicht riechen wie er. Für mich müssen Gerüche schon sehr deutlich sein.
Der Versuch, mit anderen Spezies gleichberechtigt zu kommunizieren, ihre Bedürfnisse stärker zu berücksichtigen, gleicht einer Gratwanderung. Und auch Animal Studies-Fan Susanne Opfermann ist nicht davor gefeit, Hunden etwa Gefühle zuzuschreiben, die sie vielleicht gar nicht haben. Wann dichten wir also etwas Menschliches in das Tier hinein? In der Annahme, dass es uns versteht?
Man muss mit Selbstkritik überlegen, was ist eine Projektion von mir, die ich einfach gerne haben will? Zum Beispiel gelten Delfine ja als reizende Tiere, weil ihre Physiognomie für uns so aussieht, als ob sie lächeln. Es ist aber gar nicht gesagt, dass denen unbedingt zum Laden zumute ist oder zu sowas, ne?
Aha. Da vorne kommt jetzt die Gang mit Pluto und Spike.
Wir sind in die Straße eingebogen, in der Frau Opfermann wohnt.
Also da gibt's jetzt gleich Ärger.
3 Hunde kommen uns entgegen, jeder von ihnen größer als ein Labrador. Sie sind zwar angeleint, nehmen aber den gesamten Gehweg ein.
Schauen Sie mal, Bertis Schwanz wedelt wie sonst was.
Hallo.
Die Hunde tänzeln um Berti herum. Einer springt auf ihn zu.
Ups, jetzt muss die Aufregung raus. Berti, hast du toll gemacht.
Haustiere, aber auch Ratten, Krähen, Tauben, Füchse. Wir leben mit diesen Tieren, sie sind alle Teil der Stadt.
Dass wir in geteilten Lebensräumen leben, grundsätzlich. Also dessen müssen wir uns erst mal bewusst werden, denn wir denken die Stadt einfach als Stadt der Menschen. Ne? Und wie können diese geteilten Lebensräume so gestaltet sein, dass sie für alle, die sie nutzen, irgendwie gut sind?
Kurz bevor es wieder nach Hause geht, macht Berti noch an einer Pfütze Halt. Für eine gleichberechtigte Tierbegegnung braucht es eigentlich nur guten Willen und ein bisschen Neugier. Die Vorstellung, dass sie auch uns Menschen besser verstehen als gedacht, gefällt mir.